Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Wildnisurlaub gemacht hat. Es gibt Wildnisparks, wie man fahren kann in den USA. Gibt es dann Wildnisparks, die hinterher Befragung machen, wie den Leuten das so gefallen hat. Einige eingeworfene Rückmeldungen zum Urlaub im Wildnispark waren zum Beispiel: Es gibt zu viele Käfer und Spinnen. Sie sollten Insektizide versprühen, um den Park von dieser Plage zu befreien. Jemand hat geschrieben, die Kojoten haben mich die ganze Nacht wach gehalten, ob man diese lästigen Tiere nicht ausrotten könne, damit es ruhiger würde. Jemand hat geschrieben, ein Waschbär kam in unser Lager, hat mir mein Glas mit Gurken gestohlen. Könnte ich das bitte erstattet haben? Und jemand hat geschrieben, es wäre schön, wenn es oben auf dem Gipfel ein McDonald's gäbe, dann wäre der Weg zum Essen nicht so weit. An den Rückmeldungen hat man gemerkt, viele Leute wollen Wildnisurlaub ohne eigentlich wirkliche Wildnis. Die wollen so die bequeme Variante, Wildnis-Light, wo alles eben vorgefertigt ist und schön ist, wo es keine Probleme gibt und Nöte. Wildnis, solange es bequem ist. Und manchmal könnte es sein, dass manche Menschen auch so über Nachfolge denken. Ich folge Jesus nach, solange es bequem ist, gut ist, schön ist, es mich nichts kostet. Und alles eben locker vom Hocker geht. Heute wollen wir über konsequente Nachfolge nachdenken und wir lesen dazu den Text aus Lukas 9, den ihr jetzt hier eingeblendet seht. Da heißt es, unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Ein anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen, um meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Ich möchte drei Gedanken, das sind ja drei Personen, die haben jeweils so einen Schwerpunkt, den Jesus in den blinden Blick nimmt, mit uns anschauen. Das erste, wie wir beschrieben, konsequente Hingabe. Also stellt euch vor, der Traum eines jeden Pastors oder Prediger, es kommt freiwillig jemand zu euch und sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte dienen. Dieser Mann kommt zu Jesus, zum Rabbi und sagt, ich möchte dir nachfolgen. Eigentlich wunderbar, freut man sich. Vor allem freut man sich, wenn man erfährt, wenn man bei Matthäus liest, dass dieser Mann auch noch ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter war, der sich also gut auskannte in der Bibel, bibelfest. Man könnte sagen, eigentlich ist das so ein Anwärter, den möchte jede Gemeinde erstmal haben. Der bringt schon viel mit, der hat viel Potenzial und man könnte sagen, das ist gut. Und sein Wunsch ist vollkommen in Ordnung. Er möchte ja Jesus nachfolgen und genau das ist das, was Jesus ja auch von Menschen möchte. In Johannes 10, wenn du einmal weiterklickst, lesen wir, da sagt Jesus über seine Nachfolger, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Der Mann bietet das an, was eigentlich Jesus sagt, das sollen eben seine Nachfolger auch tun. Dann hätte man sagen können, Jesus, dann hättest du den Mann doch mehr motivieren können. Da will dir schon einer nachfolgen. Und dann hätte Jesus sprechen können von den goldenen Gassen im himmlischen Jerusalem, von den Perlentoren, die ihn erwarten würden. Er hätte dem Mann erzählen können, wenn du mal im Himmel bist, gibt es kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen mehr. All das hätte er sagen können. Aber es macht Jesus interessanterweise nicht. Wieso macht Jesus das nicht? Weil er dem Mann nicht verschweigen möchte, dass Nachfolge am Ende zwar schön ist, das Beste kommt noch, wir haben es auch gestern gehört von Reinhard Spinkel, aber dass es, bis man dahin kommt, erst manchmal einen Preis kostet, etwas bedeutet, etwas mit sich bringt. Wir lesen nochmal Lukas 9, Vers 58. Da sagt Jesus, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihr Nest, der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Manche vermuten in dem Vers mehr, als drinsteckt. Dass Jesus nennt mal Herodes einen Fuchs und denken, der Herodes, der hat sich gut eingerichtet in Jerusalem. Andere sagen, die Völker haben sich breit gemacht. Das ist aber gar nicht gemeint. Denn Jesus berichtet hier einfach, dass er zwar, wenn er unterwegs war, oft Gastfreundschaft genossen hat. Der war manchmal unterwegs in Häusern. Und trotzdem hat Jesus auch erlebt, dass er abgelehnt wurde, manchmal heimatlos war. Und wenn Jesus ihm antwortet, sagt er ihm eigentlich, bist du bereit, mir zu folgen, durch dick und dünn dahin zu gehen, wo ich hingehe? Auch wenn schwierige Zeiten kommen. Weil Jesus sagt ihm das, weil er schon weiß, was kommt. Jesus möchte dem Mann nicht den Mut nehmen, sondern ihm klar machen, wenn du mir nachfolgst, musst du bereit sein, was das für dich bedeutet. Du musst Sicherheiten aufgeben. Du musst bereit sein, einfach das zu erleben, was ich erlebe, dahin zu gehen, wo ich hingehe. In Lukas 9, Vers 51 erfahren wir, dass Jesus nämlich genau weiß, wo er hingeht. Darum sagt er ihm auch so klar, was das bedeutet. Da heißt, als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, das ist so ein Euphemismus für, ich muss ans Kreuz sterben, ne? Das steckt eigentlich dahinter, macht er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Jesus ist also auf dem Weg zu seinem Tod und sagt dem Mann, du musst nicht nur sagen, ich finde dich gut, sondern du musst auch sagen können, wäre auch bereit, mit dir zu leiden, wenn es das für mich bedeuten würde. Manche denken, Nachfolge ist ein Ticket zum problemlosen Leben. Und das hat Jesus nie versprochen, dass wir ein Leben erleben ohne Probleme. Sondern Jesus fordert uns auf, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, zur Lebenshingabe. Nachfolge bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, auch wenn das etwas kostet. Manchmal bringt Nachfolge auch Opfer. Es gibt einen Mann, Trevin Wax, der hat mal dieses Zitat gesagt: Wenn wir sagen, dass wir die Hände und Füße Jesu sein wollen, müssen wir uns daran erinnern, was mit den Händen und Füßen Jesu geschehen ist. Ja, das ist so der Anspruch, wir sind nur Hände und Füße Jesu. Jesus kann gar nicht anders als durch unsere Hände und Füße. Sagt, wenn wir schon so denken, muss uns klar sein, ja, das kann manchmal auch, wie bei Jesus, damit enden, dass die Hände und Füße ans Kreuz genagelt werden oder dass man Misshandlung erlebt. Ich war auf der Konferenz, ja, Jesus 25, ihr habt das ja mitbekommen. Und an einem Abend ging es über die verfolgte Gemeinde. Roland und Elke Werner haben über Verfolgung unter Christen gesprochen. Das war für mich einer der bewegendsten Abende, weil sie einfach erzählt haben von dem, was sie selber erlebt haben. Wie Christen leiden um ihres Glaubens. Und sie haben zum Beispiel erzählt von der Markuskirche in Kairo, Markuskathedrale in Kairo. Es ist so, dass man heute dort die koptischen Christen Gottesdienst feiern dürfen, aber nur unter Polizeischutz. Also immerhin werden sie geschützt, sie dürfen jetzt Gottesdienste feiern. Wenn man dorthin geht, muss man also durch eine Kontrolle, man kommt erst in die kleine Kirche St. Peter und Paul. Dort hat vor ein paar Jahren ein 22-jähriger Selbstmordattentäter eine Bombe gezündet mitten im Gottesdienst. 28 Frauen und Kinder sind gestorben, 35 weitere wurden verletzt, ein Mann ist gestorben, es war nur der Hausmeister als Mann da. So viele kamen um, später hat sich der Islamische Staat dazu bekannt, zu diesem Bekenntnis, voller Stolz, was sie getan haben. Und dann haben sie erzählt, wer heute diesen Gottesdienst besucht, in diese Markuskathedrale geht, der wird in ein Museum geführt und da kann man Glaskästen sehen, in denen also von den verstorbenen Frauen und Kindern, von den Frauen auch die Handtaschen in so Glaskästen sind und Andenken und von den Kindern zum Beispiel Spielzeug oder andere Dinge, die ihm wichtig waren. Und dann haben sie gesagt, was besonders erschütternd ist, die Christen dort haben nicht nur diese Glaskästen für die verstorbenen Christen, sie haben auch Glaskästen leer gelassen, in der Erwartung, dass noch andere von ihnen für ihren Glauben sterben werden. Und ihr merkt, das hat mich damals bewegt, bewegt mich immer noch. Manchmal kann ein das der Glaube kosten. In Deutschland erleben wir das so nicht, Gott sei Dank. Aber auch in Deutschland kann dich der Glaube etwas kosten. Wenn du zu Jesus stehst und Jesus nachfolgst, kann es manchmal einen Preis kosten, dass man nicht nett angesehen wird, dass Leute schlecht über ihn reden. Oder einfach im ganz praktischen Leben eine Frau, die vielleicht auf der Erfolgsspur ist, jetzt Christin wird, und dann feststellt als Christ, ihre Ellenbogen werden stumpfer. Sie ist nicht mehr bereit, sich ihren Platz so zu erarbeiten, sich durchzubeißen. Ihre Härte, erste ist schon vom Stuhl gefallen. Alles gut. Ihr könnt bleiben, das war nur ein Scherz auf eure Kosten, aber nicht, es war nicht böse gemeint. Stört mich wirklich nicht. Dass sie schreiben, ihre Ellbogen sind stumpfer geworden, sie ist nicht mehr so hartherzig, sie kann sich nicht mehr durchsetzen. Manchmal hat sich ihr Wertsystem verändert. Sie legt nicht mehr so viel Interesse darauf, jetzt unbedingt sich überall durchzusetzen und manchmal so andere auszuboten, sondern ihr Interesse ist einfach, dass sie mehr Zeit mit Gott verbringen möchte. Und für sie ist klar, wenn sie Jesus nachfolgt, hat sie diesen Weg, diese Erfolgsspur bewusst ein Stück dran gegeben, weil sie sagen, ich möchte lieber mit Jesus unterwegs sein, als um allen Preis der Welt jetzt Erfolg zu haben in der Firma. Das kann manchmal passieren, wenn man Christ ist, dass man dann andere Prioritäten hat. Oder dass jemand erzählt, ein Arzt, dessen Frau Alzheimer krank wird und er sich entscheidet, seine Praxis aufzugeben und sagt, ich bin nur noch für meine Frau da. Und alle, selbst seine eigenen Kinder, ihm sagen, du bist verrückt, dass du deine Praxis aufgibst. Aber er sagt, ich sehe in meinen Augen meiner Frau die Liebe Jesu, ich kann nicht anders. Meiner Frau zuliebe gebe ich meinen Beruf auf und pflege sie, weil wir ein Ehepaar sind. Und das ihm so wichtig ist, dass die anderen das kaum verstehen. Das sagt Jesus dem Mann. Du musst bereit sein, deine Sicherheiten aufzugeben. Ist dir das bewusst, dass es Konsequenzen haben kann? Also wisst ihr, Jesus weist den Mann also nicht nur zurück, sondern er lädt ihn eigentlich ein, konsequent weiterzugehen, aber er muss eben wissen, was es kostet. Das war dieser erste Mann. Also der zweite, der hat ein anderes Problem, da geht es um Prioritäten, höchste Priorität. Jetzt spricht Jesus jemand an und fordert ihn auf, folge mir nach. Und der Angesprochene sagt, er muss ja erst weggehen, um seinen Vater zu begraben. Und da muss man wissen, es gibt wenig Pflichten in Israel, die wichtiger sind, als sich um die eigenen Eltern zu kümmern. Auch gerade wenn sie gestorben sind, gab es selbst für Schriftgelehrte die Freiheit oder die Pflicht, dass dann das vor dem Studium des Gesetzes kommt. Selbst Priester durften ihre engsten Angehörigen beerdigen, sonst mussten sie sich von Toten fernhalten, aber das wurde erwartet. Es gibt kaum wichtigere Regeln. Und jetzt muss man sich überlegen, würdet ihr, wenn ihr jetzt eine Nachricht bekämt, euer Vater ist gestorben, würden wir wahrscheinlich sofort losfahren, nach Hause fahren und sagen, da muss ich hin. Ich erinnere mich, 1997 war ich im Gottesdienst im Bereich Bünde, in Kirchlengern, genau. Und nach dem Gottesdienst habe ich erfahren, dass mein Bruder mich mehrmals versucht hat anzurufen, weil in der Zeit meine Mutter verstorben ist. Ich war noch irgendwo eingeladen zum Essen, damals gab es noch nicht so groß Handys, ne, oder nicht viele. Bis ich dann erfahren habe, dass meine Mutter gestorben ist, dauerte es bis nach dem Essen. Was habe ich gemacht, als ich es erfahren habe? Ich bin sofort nach Süddeutschland gefahren. Das versteht sich von selbst. Was antwortet Jesus jetzt diesem Mann? Wir lesen es nochmal. Wenn man das im Hintergrund hat, sagt er, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Also für Juden ist so eine Antwort schockierend. Wie kann Jesus sowas sagen? Wenn das so wichtig ist, warum sagt Jesus das? Achtet Jesus denn die Pflichten in der Familie nicht? Das, was für Juden und auch für uns selbstverständlich ist. Vielleicht hilft es uns zum einen so anzuschauen, was gemeint sein kann, denn es ist gar nicht eindeutig, was es bedeutet, wenn er sagt, ich muss meinen Vater begraben. Lest mal verschiedene Kommentare, besonders aus dem englischen Umfeld, werdet ihr sehen, die sagen was ganz anderes als deutsche Kommentare zu diesem Text. Also, welche Möglichkeiten es gibt. Es kann wirklich sein, dass sein Vater gestorben ist und er jetzt nach Hause muss, weil dann ist es so, dass ein Jude 7 Tage mit den Verwandten zu Hause sein muss, er muss alles regeln, das ist Pflicht. Shiva nennt man das. Man muss für die Verstorbenen da sein, für die Mutter. Es kann wirklich sein, das ist jetzt das, was ihn erwartet. Das Zweite könnte aber auch sein, dass hinter dieser Aussage, ich muss meinen Vater begraben, viel mehr steckt. Denn den Vater begraben hieß für einen Juden nicht nur ihn zu Grabe bringen, sondern sagt, ich muss mich um das Erbe regeln. Ich muss gucken, wie es mit Mutter weitergeht, was alles noch so da ist. ich muss vielleicht in die Fußstapfen meines Vaters treten, dann muss ich erstmal gucken, wie gehe ich damit um, behalte ich das, muss ich das jetzt loswerden, das könnte auch gemeint sein, dass er weiß, ich weiß noch gar nicht, wie lange es dauert, bis ich all das geregelt habe und dir nachfolgen kann, weil da hängt ja, wer mal jemanden Verstorbenen erlebt hat in der Familie, bis man dann Testament geklärt hat, Versicherung, was da alles so kommt, das ist manchmal wirklich umfassend. Eine dritte Variante, das sind die amerikanischen Kommentare, die sagen interessanterweise, vermutlich war es eine Ausrede von diesem Mann, dass sein Vater noch gar nicht gestorben ist, sondern noch im Sterben vielleicht lag. Und sie sagen, wir müssen jetzt erstmal nach Hause und ich kann doch jetzt nicht weg, was ist, wenn mein Vater jetzt gerade stirbt, der liegt im Sterben sozusagen und dann muss ich mich doch um ihn kümmern, dann muss ich ihn doch begleiten, dann muss ich doch all das andere noch tun. Und die sagen, das war mehr eine Ausrede, weil dieser Mann Jesus gar nicht nachfolgen wollte. Man kann es sich aussuchen, es gibt noch andere Deutungen. Egal, welche Deutung ihr auswählt, die Antwort Jesu ist trotzdem irgendwie irritierend, ne, dass er sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Was bedeutet das? Und warum sagt Jesus, dass es wichtiger ist, ihm zu folgen? Die Toten zu begraben, übersetzen eigentlich fast alle Leute, die ich gelesen habe, damit, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, auch wir, als wir Jesus noch nicht kannten, werden als geistlich tot beschrieben, weil wir nicht das Leben leben, das Gott kennt. Das ist keine Wertung, du bist schlecht, sondern das ist eine Beschreibung, die für alle Menschen gilt, die Jesus nicht kennen. Aus Gottes Sicht werden sie geistlich tot genannt. Und dann sagt Jesus, lass die geistlich Toten, die, die Jesus nicht kennen, die wirklichen Toten beerdigen. Und dann kann man das so erklären, wieso? Weil die, die Jesus kennengelernt haben, für die ist es eigentlich wichtiger, Menschen zu erklären, dass es einen geistlichen Tod gibt und dass sie gerettet werden müssen, dass man ihnen das Evangelium erklärt. Und Jesus sagt, es gibt einen Vorrang des Evangeliums. Das Evangelium geht noch vor manchen familiären Pflichten. Was Jesus nicht sagt, das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht dagegen, dass man sich um Eltern sorgt. Also im Gegenteil, später mal im Thessalonicherbrief schimpft er über die Christen, die ihre Eltern vernachlässigen und sagt, das kann gar nicht sein. Darum geht es Jesus nicht. Wisst ihr, was Jesus am Kreuz noch gemacht hat, bevor er am Sterben ist? Er hat gesagt zu Johannes, das ist deine Mutter. Er hat dafür gesorgt, dass seine Mutter versorgt wird. Jesus war es nicht unwichtig, dass wir uns um die Familie kümmern. Darum ging es ihm nicht. Sondern Jesus geht es um die Prioritäten. Man muss den Vers ein bisschen zuspitzen. Ne? Wenn man Jesus dir jetzt in diesem Moment dich vor die Wahl stellt und dir sagt, folge mir jetzt nach und jetzt in diesem Moment in deiner Familie etwas Schweres wäre, was würdest du tun? Es geht um dieses Jetzt, wenn Gott dir jetzt einen konkreten Auftrag gibt, was ist dann wichtiger? Was wirst du tun? Wirst du dann die familiären Pflichten erfüllen oder wirst du in diesem Moment Gott folgen, der dir jetzt zu dieser Zeit einen anderen Auftrag gegeben hat? Missionare haben manchmal das Problem, auch Bekannte von uns, wo die Eltern schwer krank waren, immer die Frage, können wir jetzt in die Mission gehen? Was ist wirklich, wenn die Eltern sterben? Und für sie war so, dass sie gesagt haben, es ist uns jetzt wichtiger, wir haben wirklich einen Auftrag von Gott zu gehen. Wir gehen und hoffen, dass Gott sich um unsere Eltern kümmert und wenn irgendwas ist, müssen wir gucken, wie wir es regeln, aber sie sind gegangen. Jesus sagt, das muss man unter diesem Hintergrund sehen, Markus 10, bei Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Da sagt Jesus nicht, dass Mutter und Tochter unwichtig sind, sondern sagt, es gibt eine Priorität in unserem Leben. An erster Stelle kommt eigentlich Gott. Und wenn Gott dir wirklich etwas ganz deutlich macht, was anderen Prioritäten widerspricht, dann sind wir herausgefordert und müssen uns entscheiden, was tun wir jetzt, wem folgen wir? Und in solchen Fällen, die gar nicht oft sind, nicht falsch verstehen, aber es kann passieren, da muss ich mich entscheiden, höre ich auf das, was Gott sagt, oder füge ich mich allgemeinen Regeln, die auch Sinn machen? Aber wer ist jetzt der, der in diesem Moment der Herr meines Lebens sein darf? Jesus sagt, das sind schwere Entscheidungen, aber er sagt, wer ihm da treu ist, der wird dafür auch belohnt. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 19, Vers 29, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach dafür erhalten und das ewige Leben erben. Es geht also nicht davon, dass wir uns aus Verantwortung stehlen und weglaufen. Das meint Jesus nicht. Aber meint, wenn Gott dir eine Beauftragung schickt, die bedeutet, zum Beispiel als Missionar ins Ausland zu gehen, obwohl deine Eltern krank sind und du gehst, dann wird Gott dich dafür segnen, dass du es getan hast. Wenn das mal wirklich so zusammenfällt. Es geht um meines Namens willen. Wer um den Namen Jesu willen bereit ist, das zu tun. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wie man sieht, ist der Mann wahrscheinlich schon länger tot. Es gibt kein Foto, das ist auch so. Das war John Bunyan, ein Baptistenpastor aus England, der in einer Zeit gelebt hat, in der die anglikanische Kirche das Kirchenmonopol hatte und allen anderen Kirchen Predigtverbot erteilt hat, weil es ja nicht die Staatskirche war. Man durfte nicht predigen. Und diesem John Bunyan hat man gesagt, wenn du weiter predigst, stecken wir dich ins Gefängnis. So, und jetzt musste er sich fragen, was mache ich jetzt? Er schreibt es so, wenn ich ins Gefängnis gehe, wer sorgt dann für meine Familie? Und dann hat er geschrieben, doch, wie sollte ich schweigen, wenn Gott mich zum Predigen berufen hat? Der war wirklich in der Klemme. Und dann hat er gesagt oder hat getan, er hat seine Familie, weil er wirklich den Auftrag hat, ich soll predigen, ich kann nicht anders, ich kann nicht schweigen. Hat er weiter gepredigt und ist genauso gekommen, wie er gesagt hat, wie man ihm gesagt hat, er wurde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Für einige 12 Jahre, glaube ich, war er im Gefängnis. Und jetzt lese ich euch vor, was er gesagt hat über seine Gefängniszeit, weil ihm war ja klar, was das für seine Familie bedeutet. Und dann schreibt er, der Abschied von meiner Frau und meinen armen Kindern ist mir an diesem Ort oft vorgekommen, als würde mir mein Mann das Fleisch von den Knochen reißen. Und das nicht nur, weil ich diese großen Gnaden, also seine Lieben, etwas zu sehr liebe, sondern auch, weil ich mir oft die vielen Nöte, das Elend und die Not vor Augen geführt habe, die meiner armen Familie drohten. Besonders von meinem armen, blinden Kind, das mir näher am Herzen lag als alles, was ich sonst habe. Und dann schreibt er, oh, der Gedanke an die Not, die meinen Lieben drohte, brach mir das Herz. Und doch, als ich mich erinnerte, dachte ich, ich muss alles mit Gott wagen, auch wenn es mich sehr schmerzt, euch zu verlassen. Das hat er im Gefängnis geschrieben. Und dieser Mann wurde dadurch, dass er nicht gewichen ist, dass er treu blieb in seiner Berufung, zu einem der größten Segen unter Protestanten. Denn im Gefängnis hat er ein Buch geschrieben, Die Pilgerreise. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Über 200 Jahre war es das bekannteste Buch nach der King James Bibel. Es wurde in über 80 Sprachen übersetzt. Über 200 Sprachen, allein 80 afrikanischen Sprachen. Und ihr hattet vorher von Spurgeon gesprochen und Spurgeon hatte von ihm gesagt, dieses Buch trieft von Gottes Wort. Und hat gesagt, viele Menschen wurden durch sein Buch gesegnet. Die Geschichte ist nicht schön. Er konnte im Gefängnis, durfte er ein bisschen nebenher arbeiten, so einfache Arbeiten machen, konnte ein bisschen Geld verdienen. Aber er hat gesagt, Jesus nachzufolgen, wenn Jesus mir diese Beauftragung gibt, dann bleibe ich dabei. Er war bereit, das zu tun. Und Jesus möchte, dass dieser Mann auch erkennt, wo sind deine Prioritäten. Willst du zuerst Dinge noch erledigen, obwohl ich dir jetzt gerade einen Auftrag gegeben habe, oder bist du bereit, mich beim Wort zu nehmen? Überleg mal, wie oft du und ich oder andere schon gesagt haben, Herr, zuerst, Herr, möchte ich die Schule fertig machen. Dann werde ich das tun, was du mir gesagt hast. Oder dass sie gesagt haben, zuerst, Herr, muss ich mich doch irgendwo niederlassen, mal eine Familie gründen, ein Häuschen bauen. Und dann bin ich bereit, das zu tun, was du willst. Zuerst müssen mal die Kinder aus dem Haus sein, dann habe ich Zeit. Oder zuerst, Herr, möchte ich mein Rentenalter erreichen, dann werde ich so richtig missionarisch loslegen. Also Nachfolge heißt, Jesus jetzt beim Wort zu nehmen, wenn er dir jetzt etwas sagt und es nicht zu verschieben auf irgendwann, auch wenn die Dinge, die man verschieben muss, wirklich wichtig sind. Warum ist es so entscheidend, dass wir wissen, was an erster Stelle ist? Weil wenn du so eine Entscheidung treffen musst, in Krisenzeiten wählen wir Menschen das, was uns am wichtigsten ist. Und wenn wir die Frage nicht geklärt haben und Gott Nummer eins ist, dann wählen wir oft das, was uns eben auch wichtig ist und was ja auch einen Wert hat, aber was Gott uns jetzt in diesem Moment nicht gegeben hat. Der Auftrag an dich und mich, kläre deine Prioritäten. Wir bekennen ja im ersten Gebot, wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Tue ich das wirklich? Das Dritte, eine klare Fokussierung. Jetzt meldet sich nochmal jemand und der hat gleich aber eine Einschränkung dabei. Der meldet sich, ich will dir auch folgen, aber... Und dann sagt er, erlaube zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Auch das ist ein gerechtfertigter Wunsch, denn er hat sogar ein biblisches Vorbild im Alten Testament. Wir lesen mal 1. Könige 19, die Verse 19 bis 21. Da heißt es bei der Berufung von Elisa als Nachfolger von Elia, nachdem Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er unterwegs Elisa, den Sohn des Schaphat. Sie waren gerade mit 12 Gespannen am Pflügen. Elisa ging hinter dem 12. Paar Rinder her. Elia trat zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Also der wollte ihn nicht verstecken oder ähnliches. Das war die offizielle Beauftragung. Ich überreiche dir mein Prophetengewand, du wirst mein Nachfolger. Das bedeutet das. So, und dann, der Elisa hat das verstanden. Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief dem Propheten Elia nach und bat ihn, ich will meinen Eltern noch einen Abschiedskuss geben, dann will ich dir folgen. Elia antwortete ihm, geh nur und kehre um, aber vergiss nicht, was ich für dich getan habe. So, fast eine ähnliche Situation. Aber was antwortete jetzt Jesus diesem Mann, der das sagt, dass er auch zuerst sich Abschied nehmen will? In Vers 62 heißt es, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Wo ist denn der Unterschied? Der Elia lässt doch den Elisa zurückgehen, sich verabschieden. Jesus gewährt die Freiheit nicht. Warum? Ich glaube nicht, dass Elia geduldiger gewesen ist als Jesus. Daran kann die Lösung nicht liegen, sondern Jesus geht es um den Fokus, um die Fokussierung, was den Menschen wichtig ist. Der Elisa geht nämlich zurück, um wirklich einen alten Lebensabschnitt abzuschließen und weiß, für mich beginnt jetzt was ganz Neues, ein neues Kapitel zu beginnen. Der Mann in unserem Text, der hat offensichtlich eine andere Motivation. Dazu ist eben gut, wenn man, ja, das klingt nicht blöd, ne? Wenn man im Griechischen nachgucken kann. Aber im Griechischen, die Verbform im Griechischen heißt eben nicht nur, der Mann guckt zurück, er will sich verabschieden, sondern er will eigentlich im Zurückschauen bleiben. Das griechische Verb betont eine Beständigkeit, der guckt immer wieder zurück, der kann sich nicht lösen, das bedeutet dieses Wort. Der will nicht wirklich Abschied, also vielleicht schon, aber er kriegt es nicht hin, weil er immer wieder zurückguckt. Und darum gebraucht Jesus das Bild vom Pflügen. Wer mal pflügen musste oder gesehen hat, wenn die Furchen krumm sind, war es entweder jemand, der nicht gut sehen kann oder der beim Pflügen immer nach hinten geguckt hat. Normalerweise hat man so eine Linie, in diese Richtung fährt man und das klappt. Wenn man das nicht tut, wird es schwierig. Als junger Mann, also vor langer, langer Zeit, war ich mal auf dem Weg nach dem Schwimmbad in unseren Nachbarort und mit ein paar Leuten Fahrrad gefahren. Und dann ging es irgendwo so einen Berg runter und weil ich ziemlich schnell gefahren bin, wollte ich gucken, ob die anderen noch hinter mir sind. Also ein bisschen aufschneiderisch. Habe mich umgedreht, bin immer vorwärts gefahren. Was mir nicht so bewusst war, wenn man sich umdreht, nimmt man den Lenker ein Stück mit. Es war wirklich nur ein kurzes Moment. Was ist passiert? Ich bin mit dem Reifen gegen den Bordstein gefahren, unsanft abgestiegen, hatte Abschürfungen und Abprellungen. Damals trug man noch keinen Helm, Gott sei Dank nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann noch ins Schwimmbad gefahren bin, aber ich glaube fast nicht. Und ich habe nur kurz zurückgeguckt. Und stell dir vor, du wärst immer am Zurückblicken. Das funktioniert nicht, das wird schwierig. Wer Jesus nachfolgt, kann nicht ständig zurückgucken. Beim Volk Israel sieht man das in der Wüste. Die sind immer am Meckern und Murren. Warum? Weil sie immer ständig zurückgucken. Die gucken immer auf die Fleischtöpfe, die sie zurückgelassen haben. Sagen, da gab es Melonen und Zwiebeln und Fleisch. In der Wüste gibt es immer nur Manna. Da geht es uns nicht gut. Und weil sie immer zurückschauen, sind ihre Herzen nicht frei, mit Gott nach vorne zu gehen. Sie sind immer nur am Beschweren. Nachfolge heißt eigentlich, den Blick mit Jesus auf Jesus zu richten, nach vorne zu schauen. Es gibt so einen Spruch, den fand ich ganz schön. Und wenn du mal weitermachst, In der Gegenwart zu leben, ist ja schon schwer genug, ne? Ist schwer. In der Zukunft ist lächerlich, weil wir die nicht kennen. In der Vergangenheit ist es unmöglich. Man kann nicht am Vergangenen festhalten, weil das Vergangene einfach vorbei ist und vergangen ist. Wer Jesus also nur halbherzig folgen will, weil er immer noch an der Vergangenheit festhält, sich nicht lösen kann von irgendwelchen Dingen, der tut sich keinen Gefallen. Der wird im Reich Gottes eben scheitern oder krumme Furchen ziehen, wenn er dabei bleibt. Was kann Menschen an der Vergangenheit festhalten? Manchmal kann es wirklich meinen, ich kenne das auch von Christen, die meinen, seit sie Christen wurden, ist manches nicht einfacher geworden, stimmt vielleicht auch, aber denen sagen, früher war es besser. Ne, dass man sich zurücksehnt an die Fleischtöpfe in Ägypten und sagt, als ich noch kein Christ war, hatte ich manche Probleme nicht. Das mag sein, aber schon die Israeliten in der Wüste haben sich belogen, denn als sie zurückschauen und so schwärmen für Ägypten, wie es ihnen da ging, da waren sie Sklaven und ihr Essen war wahrscheinlich nicht viel besser als in der Wüste und sie waren unfrei und Jesus hat sie befreit und sie beschweren sich darüber, dass sie jetzt zwar frei sind, aber vielleicht manches im Moment nicht zu essen haben. So war es mit uns auch, als wir Menschen Jesus nicht kannten, waren wir auch Knechte der Sünde. Jetzt sind wir nicht mehr im Gefängnis und dann macht es doch keinen Sinn, wenn wir zurücksehen nach alten Zeiten und sagen, da ging es mir besser. Das ist doch paradox, ist doch schräg, wenn man so denken würde. Wenn man im Gefängnis sitzt, ich kenne wenige Menschen, die sagen, ich möchte freiwillig im Gefängnis bleiben, da war es schöner. Es gibt ein paar Exoten, aber das ist nicht der Normalfall. Wer im Gefängnis saß und frei geworden ist, freut sich, dass er frei ist. Manchmal ist man in der Vergangenheit festgefahren, weil man sich von Dingen nicht trennen kann, die man lieb gewonnen hat. Spurgeon, von dem wir heute schon gehört haben, hat mal gesagt, junger Mann, es gilt sicher auch für junge Frauen, fürchte dich vor diesen Abschieden. Sie haben hunderte von hoffnungsvollen Menschen ruiniert. Sie waren fast überzeugt, also Jesus nachzufolgen, aber sie sind zu ihren alten Gefährten gegangen, nur ihm einen letzten Kuss zu geben und ihm die Hand zu schütteln, schreibt er, und wir haben sie nie wieder gesehen. Wenn man manchmal sagt, ich möchte mich nur verabschieden, stellt man fest, man kommt vielleicht doch nicht los. Was hält einen manchmal noch in der Vergangenheit fest? Manchmal das Versagen in der Vergangenheit. Dass man sagt, ich habe in meiner Vergangenheit so viel fest falsch gemacht und kann deshalb nicht nach vorne gucken, weil man an seiner eigenen Vergangenheit verzweifelt. Und wenn das so ist, ist es umso wichtiger, dass man das klärt. Dass man Gottes Hilfe sucht, vielleicht Seelsorge in Anspruch nimmt. Denn Gott möchte dir auch das, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, auch in der Vergangenheit vergeben und dir so einen Freiraum geben, dass du nach vorne leben kannst, ohne immer nach hinten gucken zu müssen, was falsch gelaufen ist. Und das ist unwahrscheinlich befreiend, dass wir das dürfen, ne? Zu sagen, Jesus nimmt mir die Last ab, ich darf nach vorne leben, weil meine Vergangenheit bei ihm in Ordnung gebracht wurde. Was gibt es noch? Manchmal auch Verletzungen in der Vergangenheit, wo andere Menschen mir wehgetan haben, wo Menschen mich verletzt haben. Denn manche Menschen können nicht nach vorne gucken, weil sie sagen, mir wurde so übel mitgespielt, ich habe so viel Schlimmes erlebt und davon nicht loskommen. Und sie haben ja auch recht, ihnen wurde unter Umständen auch übel mitgespielt. Es hilft ihnen nur nicht, wenn sie in der Vergangenheit feststecken. Denn man muss lernen, seine Verletzungen vor Gott auszusprechen. Man muss lernen, Situationen, Menschen loszulassen, in dem Sinn, nicht, dass man sagt, was die gemacht haben, war gut, aber dass man das Gott anbefiehlt und sagt, kümmer du dich, mich belastet das, ich kam damit nicht mehr zurecht. Mach du mein Herz heil und um diese Menschen musst du dich kümmern, ich kann mich um die nicht mehr kümmern, möchte ich auch nicht. Die haben mir zu weh getan, aber ich möchte wenigstens nach vorne leben können. Mach du mich heil und hol mich aus der Verbitterung raus. Menschen müssen ihre Bitterkeit loslassen. Wer das nicht lernt, der wird in seinem Leben leider oft selber bitter werden und auch anderen vielleicht Ähnliches tun, wie das, was er erlebt hat. Also ich möchte dir Mut machen, was du in der Vergangenheit erlebt hast, bei Gott abzugeben, mit Gott Dinge zu reinigen, damit du mit ungeteiltem Herzen vorwärts gehen kannst. Denn das ist das, was Paulus einmal von sich schreiben kann. Das wünsche ich mir, dass ich das von mir sagen kann, du hoffentlich auch von dir. Wenn Paulus mal in Philipper 3, Vers 13 schreibt, aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel Und das Ziel war, mit Jesus unterwegs zu sein, das Evangelium zu verkünden und irgendwann bei Jesus zu sein. Das hat er geschafft, sein altes Leben sozusagen in Gottes Hände zu legen, damit er befreit nach vorne leben kann. Ich möchte das so ein bisschen rund machen. Also Jesus lädt Menschen ein, ihm mit Haut und Haar zu folgen, nicht so mit einem halben Herzen, sondern ganze Sachen zu machen, damit man gute Furchen ziehen kann. Damit die Arbeit, was man tut, Beständigkeit hat, Gott Ehre macht, damit man selber merkt, Gott gebraucht mich, er bewirkt etwas zu mir, mit mir. Das Interessante an der Predigt ist euch an diesem Text irgendwas aufgefallen? Jetzt dürft ihr nochmal melden. Ist irgendjemand was besonders Ungewöhnliches aufgefallen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber vielleicht hat ja jemand gesagt, irgendwas hat mich irritiert. Es gibt zwei Dinge, die ungewöhnlich sind. Von keinem der drei erfährt man, wie sie heißen. Der Name, Jesus sagt nicht, welche Typen das gewesen sind. Und man erfährt von allen drei nicht, wie sie reagiert haben. Man erfährt nur, was Jesus ihnen gesagt hat, aber nicht, wie sie damit umgegangen sind. Ist interessant. Warum? Weil es Jesus wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, wie die geheißen haben oder wie die reagiert haben, sondern ihm wichtig ist, wie du und ich auf sowas reagieren, wie wir damit umgehen. Ich glaube, gerade deshalb werden die Namen nicht genannt und die Reaktion, damit wir eben mehr im Mittelpunkt stehen, in dem Sinne, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen können. Zum ersten hat er gesagt, überschlag die Kosten. Zum zweiten hat er gesagt, setz die richtigen Prioritäten. Zum dritten, fokussiere dich auf Jesus. Und jetzt möchte ich nochmal die Frage stellen, was würde Jesus heute dir so mitgeben? Wo ist so ein Punkt, wo wir vielleicht in unserer Nachfolge neu überlegen müssen, Jesus, was gibst du mir mit? Was ist für mich dran? Was muss ich vielleicht neu in Angriff nehmen? Denn so wichtig es Jesus ist oder so sehr er sich freut, wenn Menschen ihn vielleicht bewundern, Jesus sucht keine Bewunderer. Er sucht eigentlich Menschen, die ihm wirklich nachfolgen wollen. Der möchte nicht in erster Linie Fans, sondern Bekenner. Er möchte nicht Sympathisanten, sondern Menschen, die ihn beim Wort nehmen. Und jetzt komme ich zum Anfang zurück. Ich habe ja gesagt, für manche Leute ist Jüngerschaft Wildnis leid. Aber Jesus möchte uns mitnehmen auf eine Reise Wildnis pur. So wie er sich das vorstellt. Und er ist dann der, der die Maßstäbe festlegt. Und er fordert uns auf, mitzumachen. Und ich würde mich freuen, wenn du und ich, wenn wir bereit wären zu sagen, ja Herr, ich möchte folgen da, wo du mich haben willst. Auch wenn es mich vielleicht was kostet. Auch wenn ich Prioritäten überdenken muss. Auch wenn ich vielleicht einen neuen Fokus setzen muss auf dich. Aber das möchte ich tun. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diese Geschichte, in der Jesus mit diesen drei Männern etwas deutlich macht, was für mich, für uns auch wichtig ist, dass wir das auch für uns klären, ob wir ja konsequent in der Hingabe sind, ob wir die richtigen Prioritäten setzen, ob wir unseren Fokus auf dich setzen. Ich weiß nicht, welche Frage du uns stellst oder jetzt vielleicht auch mir, dass wir darüber nochmal nachdenken, was für uns vielleicht dran ist. Vielleicht ist auch alles gut und Jesus sagt, weiter so, du treuer Knecht, du treue Magd, das ist auch schön, aber vielleicht willst du uns heute auch einfach nochmal ja, so auffordern, über unser Leben nachzudenken und zu sagen, ja Herr, ich möchte wirklich dir nachfolgen, auch wenn es mich was kostet. Ich bin bereit, dich als Nummer eins meines Lebens bestimmen zu lassen, selbst wenn es manchmal schwere Entscheidungen bedeutet. Oder zu sagen, ich möchte nicht halbherzig dir nachfolgen, sondern so wie Paulus auf dich schauen und auf dich fokussieren, damit mein Leben gelingt. Hilf uns dabei, segne uns dabei und danke, Herr, dass wir dir das so anbefehlen dürfen, wissen dürfen, dass du uns dann veränderst und auch prägst und durch deinen Geist in uns wirkst. Amen.